Gemeinde Jesu ist idealerweise ein Ort, wo alles, was Gott in eine Person hineingelegt hat, hervorgebracht wird und zur völligen Entfaltung kommen kann. Das ist die Aufgabe einer jeden Gemeinde, jeder Gemeinschaft, jeder Ortsgemeinde, dafür zu sorgen, dass jedes einzelne Teil seine oder ihre Berufung erfüllen kann, die Gott in das Leben, in jedes Leben gelegt hat. Und auch die CGM soll ein solcher Ort sein. Jeder, der zu dem Gottesdienst kommt, der soll erfrischt, ermutigt und erbaut nach Hause gehen. Es soll dir besser gehen nachher als vorher. Das ist unsere erklärte Absicht. Heute geht es weiter bei dem Thema Ermutigung und wir wollen uns eine andere, weitere Komponente ansehen, die es gibt, wenn wir über Ermutigung uns mit dem Wort oder mit dem Begriff Ermutigung uns auseinandersetzen. Ermutigung heißt ja, Mut zu haben. Das ist ja schon da drin enthalten, das hatten wir letztes Mal gesehen. Es ist die Bereitschaft, mutig zu handeln und sogar bereit zu sein, ein Risiko einzugehen. Und interessanterweise ist das etwas, was die Bibel als Glauben bezeichnet. Glauben. Und deswegen redet man auch von dem Glaubensmut, dass man Glaubensmut hat. Das ist das, was ganz stark immer wieder auch in der Bibel auch uns entgegengebracht wird und ausgedrückt wird. Es ist der Mut, der durch den Glauben an Gott hervorgerufen wird. Es ist der Mut, der nicht kommt, einfach weil man so ein Draufgänger ist. Nein, das ist es nicht. Es ist der Mut, der durch den Glauben an Gott hervorgerufen wird. Das ist etwas ganz anderes. Und interessanterweise ist der Begriff Glauben, biblisch gesehen, den buchstabiert man anders. Glaube wird nicht G-L-A-U-B-E buchstabiert, sondern Glaube buchstabiert man biblisch gesehen R-I-S-K-I-O, Risiko. So wird Glaube buchstabiert. Und das sehen wir ganz deutlich, ganz klar auch in dem im Neuen Testament. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, sprich die Jünger und natürlich die unterschiedlichen Jüngerkreise, die es da gibt, die unterschiedlich nah dran waren an Jesus, das waren die mutigsten Menschen überhaupt. Und ich sage euch, Jesus nachzufolgen ist das größte Abenteuer. Und das ist nichts für Leute, die das Risiko scheuen. Jesus nachzufolgen ist etwas für Leute, die den Mut haben, der von Gott hervorgerufen wird. Und das sieht man ganz klar in den Evangelien. Schau dir das Leben der Jünger an. Sie gaben ihren Beruf auf. Sie verließen die Komfortzone ihres sozialen Statuses. Sie erlebten natürlich auch Wunder und groß außerordentliche Dinge. Und sie mussten die ganzen Konflikte, die Jesus hatte, nachher die Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten und anderen, die mussten sie mitleiden, diese Spannung aushalten. Sie durften nichts mit auf die Reise nehmen und natürlich mussten sie auch noch alles essen. Das hatte Jesus ja gesagt, was für eine Herausforderung. Jeder, der missionarisch unterwegs ist, weiß, wie herausfordernd das sein kann in gewissen Kulturen. Und schließlich sprach Jesus davon, dass jeder, der ihm nachkommen will, auch sein eigenes Kreuz aufnehmen will. Und wir wissen, das Kreuz steht natürlich dafür, dass man Gottes Absichten, Gottes Willen vor seinen eigenen Willen stellt. Und das erfordert äußersten Glaubensmut. Und das sehen wir ganz deutlich auch in der Geschichte der Christenheit, wie Menschen ihren Glaubensmut unter Beweis stellten. Denken wir an natürlich die Apostel, denken wir an Leute wie Stephanus, denken wir an Paulus, denken wir an die Christen, die in römischen Arenen zu Tausenden starben, den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Denken wir an die Reformatoren, die über die Jahrhunderte wirkten und Wahrheiten des Evangeliums wieder installierten in der Gesellschaft. Denken wir an die Wiedertäufer, die ihr Leben gaben, die verfolgt wurden, nur weil sie glaubten, dass es wichtig ist, dass man sich groß taufen lässt. Denken wir an die Herrenhuter, die eine missionarische Bewegung im 18. Jahrhundert in Deutschland, die eine unglaubliche Bewegung an Missionaren hervorrief. Und die gingen sogar so weit, dass um die Sklaven in der Karibik zu erreichen, die auf den Zuckerplantagen arbeiteten, dass sie sich selbst als Sklaven verkauften, nur damit sie nahe dran sein konnten. Was für ein Glaubensmut, was für eine Entschlossenheit. Und denken wir an all die Christen, die ihren Stand für die Wahrheit einnehmen und einnehmen bis zum heutigen Tag. Weil bis zum heutigen Tag ist es so, dass Christen als Gesamtes gesehen gehören zu den am stärksten verfolgten Menschen weltweit überhaupt. Und laut dem Verfolgungsindex von Open Doors, die sich sehr stark damit beschäftigen und jedes Jahr einen Index erlassen, werden gegenwärtig mehr als 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt, weltweit. Das ist jeder siebte Christ, wird verfolgt wegen seines oder ihres Glaubens. Wenn du mir sagst, Christsein ist etwas Einfaches, dann sage ich dir, Christsein ist etwas, was nur die wirklich risikobereiten und abenteuerhaften Menschen sich einlassen. Und da fragst du dich ja über mich, ich bin auch Christ, aber ich fühle mich gar nicht so risikoaffin. Ich will gar nicht so viele Risiken eingehen. Das ist in Ordnung. Jemand hat dich betört. Die Liebe Gottes hat dich betört und er hat dich gewonnen, dass du ihm nachfolgst und auch mit ihm durch dick und dünn gehst. Und über diesen Glaubensmut spricht eben auch der Hebräerbrief. Und er widmet sogar ein ganzes Kapitel, um uns zu erklären, was das Wesen und das Wirken des Glaubens ist. Und hier in diesem Kapitel wird uns interessanterweise anhand vieler Lebenszeugnisse aufgezeigt, was Glaube ist und wie er sich äußert. Und meine Bibelübersetzung, die ich lese zu Hause, die hat die Kapitelüberschrift. Normalerweise gebe ich nicht viel um Kapitelüberschriften, aber diese Kapitelüberschrift hat mich sehr angesprochen, wo ich mich vorbereitet habe. Dort steht triumphierender Glaube. Und das hat mir gefallen, weil das hat mich daran erinnert, dass die Bibel sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das sagt Johannes in seinen Briefen. Und ich möchte hier an dieser Stelle, um das noch mehr zu umreißen, eigentlich, was eigentlich unseren Glauben, zu dem wir uns bekennen als Christen, ausmacht, die einzelnen Verse etwas durchgehen und zu jedem Vers eine Definition geben, was Glauben ausmacht. Und ich würde einmal bitten, dass jemand für uns alle im Vorfeld Hebräer 11, die Verse 1 bis 12 liest. Bis 10. 1 bis 10.
Vorbilder des Glaubens. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch heute zu uns und zeigt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Weil Henoch glaubte, nahm Gott ihn zu sich, so dass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie Gott es gefiel. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott, das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist.
Sehr gut, danke. Ja, diese Verse, die sind voll mit Aussagen, die den Glauben ausmachen, und wir werden heute nicht alles davon abdecken können, aber ich möchte ganz am Anfang, ich möchte beim ersten Vers natürlich anfangen, von dem wir gehört haben. Dort heißt es, dass der Glaube, in meiner Übersetzung heißt es, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und hier ist das Erste, was Glaube ausmacht. Glaube schenkt Sehvermögen. Das Erste, was uns über den Glauben gesagt wird hier, was der Hebräerbriefschreiber sagt, ist, dass der Glaube uns unsere Augen öffnet, uns zu Sehenden werden lässt. Mit anderen Worten gesagt, Glaube lässt uns unsichtbare Realitäten sichtbar werden. Und wie oft vergessen wir das als Christen, dass wir eigentlich Menschen sein sollen, die mit geistlich geöffneten Augen durch das Leben gehen, die eben nicht nur natürlich Dinge einfach so wahrnehmen, wie das jeder Mensch tut, sondern dass unsere Aufgabe, unsere Berufung es ist, wenn wir im Glauben leben, Dinge dahinter zu sehen. Glaube ist die Fähigkeit zu sehen, was noch nicht im Sichtbaren existiert. Und was interessant ist, wenn man über diese ganzen Personen, diese sogenannten Glaubenshelden hört und liest, dann fällt eines sehr stark auf. Diese sogenannten Glaubenshelden waren alle Visionäre. Sie sahen etwas. Und hier ist auch etwas, ein Wort, ein Schlüsselwort, wenn es hier um dieses Kapitel geht, um das zu verstehen, für das persönliche Bibelstudium. Es gibt gewisse Begriffe, die uns den Zusammenhang aufschließen können. Und ein Schlüsselwort ist sehen. Das kommt immer wieder vor. Und das sehen wir auch an den Personen, die uns hier am Anfang gleich genannt werden. Abel, er sah das Lamm Gottes. Wir hören von Henoch, er sah die Realität des Himmels und verband sich so sehr mit der Realität des Himmels, dass er so sehr eins wurde, dass er völlig absorbiert wurde von der Realität des Himmels. Noah sah die kommende Flut, die ja erst Jahrzehnte später eintreffen sollte, aber er sah sie schon, heißt es dort. Abraham sah die Entstehung des Volkes Israel, was ja erst viele Jahrhunderte später eigentlich stattfand und eigentlich erst jetzt in dieser Zeit zur Entfaltung gekommen ist, in diesem letzten Jahrhundert und sich immer noch am Entfalten ist. Alles, was wir als Christen tun, worauf wir uns berufen, geht auf Abraham zurück. Er ist der Vater des Glaubens. Aber was wir sehen ist, es heißt über sie, sie sahen die Verheißung von fern. Sie sahen die Verheißung, aber sie war fern. Sie war weit weg, sie lag weit voraus. Und das ist eben die Natur des Glaubens, dass sie weit über das Natürliche hinausschauen kann. So ist das Erste, was wir sehen, wenn wir über den Glauben sprechen, ist, dass es uns zu Sehenden macht, zu Visionären. Wir als Christen sind dazu berufen, Visionäre zu sein. Wir sollen nicht nur einfach so natürlich vor uns herleben. Einfach so, ja, wir haben Jesus jetzt in unserem Leben, wir sind gerettet und dann leben wir einfach unser Leben mit Jesus an Bord. Nein, wir sind Menschen, die erlöst worden sind mit einer Absicht, die erlöst worden sind, damit sie auf ein gewisses Ziel hingehen und sich nicht nur treiben lassen von dem Mainstream. Das Zweite, was wir hören, das ist in Vers 2, den lese ich auch nochmal vor. Durch den Glauben haben die Alten, weil es bezieht sich auf die Personen des Alten Bundes, auf die Glaubensleute des Alten Bundes, durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und was heißt das? Was tut der Glaube? Glaube gibt ein Zeugnis. In der Weise, im Verstehen her, ist das gemeint, Glaube zeichnet aus. Denk an ein Zeugnis, was dir ausgestellt wird. Der Glaube stellt uns ein Zeugnis aus. Ein Zeugnis ist die Bestätigung, dass man sich für etwas qualifiziert. Man könnte sagen, der Glaube ist schlechthin das Merkmal eines Christen. Deswegen werden wir ja auch, oder wir nennen uns Gläubiger. Ich sage oft zu Leuten, ich glaube an Jesus Christus, ich bin ein Gläubiger. Und manchmal sagt man, gebraucht man dieses Wort so, ohne wirklich zu verstehen, was man damit eigentlich anrichtet, aussagt, wie man sich festlegt. Man sagt damit quasi aus, man entscheidet sich, glaubensvoll zu leben. Und es ist in der Tat so, dass der Glaube es ist, der Menschen qualifiziert, mächtig von Gott gebraucht zu werden. Ich bin so dankbar dafür. Alle Menschen, durch die Gott seine Absichten ausführen konnte, zeichneten sich durch ihren Glauben aus. Sie waren alles andere als perfekt. Das ist so gut, weil wir wissen alle, wenn es darum ginge, perfekt zu sein und von Gott gebraucht zu werden, dann wären wir wahrscheinlich, wir alle, disqualifiziert. Ich würde mich disqualifizieren, ganz bestimmt. Doch Gott hat einen anderen Weg geschaffen. Er hat eine andere Qualifikationsmethode vorgesehen, und zwar die des Glaubens. In Gottes Augen zählt es weder, welche Herkunft du hast, ob du schwarz oder weiß bist oder gelb oder wo auch immer du herkommst, ob du arm oder reich bist, ob du dumm oder klug bist. Das ist nicht das, was uns qualifiziert oder disqualifiziert, sondern nur der Glaube oder eben, was uns disqualifiziert, ist der Unglaube. Und das sehen wir immer wieder, wenn wir die Menschen uns ansehen, die Gott gebraucht hat, mächtig gebraucht hat. Ich habe nur an einige gedacht hier. Sicherlich kennen wir alle Dwight L. Moody, einen ganz herausragenden, bedeutsamen Evangelisten, der Großes getan hat, durch dessen Dienst viele Menschen errettet wurden, zu Jesus kam. Und dieser Dwight L. Moody, bevor er ein bekannter Evangelist war, war eigentlich nichts weiter als ein ungebildeter, einfacher Schuhverkäufer, der nachher durch die Weisheit Gottes sehr erfolgreich wurde, in verschiedenen Fällen. Aber er kam aus sehr einfachen, schlichten Verhältnissen. Denken wir an Leute wie Smith Wigglesworth, den Gott mächtig gebrauchte, Übernatürliches zu tun. Und er war so ein geistlicher Grobian, könnte man schon fast sagen. Er trat vielen Leuten mit seiner Art auf die Füße. Er war ein Anstoß für viele. Er hatte die Angewohnheit, manches Mal, wenn er Menschen heilte, er hat eine gewaltige Heilungsgabe gehabt, dann hat er sie nicht so getatscht, so ganz zart irgendwie berührt, sondern er hat sie geschlagen. Und alle sagten, was macht er da? Bist du verrückt? Du kannst doch nicht eine kranke Person schlagen. Aber siehe da, diese Person, anschließend war sie völlig geheilt. Er erlebte Wunder, mächtige Wunder. Und ich sage das jetzt nicht, damit wir das genauso machen. Dass wir ermutigt sind, so zu handeln. Das war seine Art. Er war eben so ein grob schlechtiger Evangelist, möchte ich mal sagen, der von Gott gebraucht wurde. Aber er war eben auch von seinem Beruf her, von seiner Herkunft her, ein sehr einfacher Mensch. Ein schlichter Installateur. Und Gott kann jeden gebrauchen. Denken wir an Mutter Teresa, die wir sicherlich alle kennen. Sie war eine kleine, schmächtige Nonne aus Albanien, die gigantische Dinge für die Armen in Kalkutta tat und die ein mächtiger Held war. Und das, was sie alle auszeichnete, war dieser Glaube. Das qualifizierte sie. Nicht ihre Herkunft, nicht ihr sozialer Status, nicht ihr Portemonnaie, sondern ihr Glaube. Und was für eine Ermutigung. Gott kann jeden von uns gebrauchen, jeden. Was uns qualifiziert, ist der Glaube. Und möchtest du, dass durch dein Leben tiefe Segensspuren auf der Erde zurückbleiben? Dann kann ich dich nur ermutigen, lebe im Glauben. Gehe ein Risiko ein, gehe ein Wagnis immer wieder neu ein, indem du dich auf Jesus Christus einlässt und ihm nachfolgst. Das ist das Leben, was letzten Endes einen Unterschied macht. Und das ist das Leben, was Gott gefällt. Drittens, Glaube gibt Verständnis. Und das lesen wir hier in Hebräer 11, Vers 3, im nächsten Vers. Dort heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Wisst ihr, in unserem Verständnis heutzutage, meistens wird ja zu glauben als Gegensatz zu Wissen verwendet. So wird das verstanden von den meisten Menschen. Also mit anderen Worten, ich glaube bedeutet, ich bin mir nicht so ganz sicher. Und das ist ja das, was auch Christen immer wieder gesagt wird. Ihr glaubt, das ist die Krücke, ihr glaubt, ihr seid eben nicht sicher. Aber richtig verstanden ist der Glaube etwas ganz anderes. Der Glaube ist eine Gewissheit. Er gibt uns Verständnis. Die Bibel drückt das genau anders herum aus. Und sie sagt uns hier in dieser Stelle, dass es vernünftig ist zu glauben. Und ich sage euch, Gott zu glauben ist das Vernünftigste, was man tun kann. Es ist absolut vernünftig zu glauben. Weil erst Der Glaube macht aus uns wirklich rational denkende Menschen. Wir sollen ihn lieben mit ganzem Verstand. Und hier sehen wir den Schwachpunkt eigentlich, der auch zum Beispiel der Evolutionstheorie und vielen anderen sogenannten Wissenschaften, das, was sich als Wissenschaft oftmals heutzutage präsentiert, ist eigentlich keine Wissenschaft, weil sie nicht auf wissenschaftlichen Prinzipien gegründet ist, sondern auf gewissen philosophischen Denkgebäuden. Und was eigentlich der Schwachpunkt ist, zum Beispiel bei der Evolutionstheorie, ist, dass sie auf den Unglauben basiert, genau auf dem Entgegengesetzten. Und wisst ihr, Wissenschaftler über die Jahrhunderte, herausragende Wissenschaftler, die Großes getan haben, sei es Kopernikus oder Galileo Galilei, Isaac Newton, Blaise Pascal und all diese Leute, die Bahnbrechendes geleistet haben, wirklich wissenschaftlich gearbeitet haben, das waren alles Leute, die an die biblischen Wahrheiten glaubten und ihre Erkenntnisse auf dem biblischen Weltbild gründeten. Und wisst ihr, selbst jemand wie Albert Einstein, der glaubte an Gott, an einen Gott, muss ich dazu sagen. Aber er selbst, dieser Mensch, der bekannt wurde für die Relativitätstheorie, wo man denken könnte, ja, Albert Einstein hat gesagt, alles ist relativ. Das stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Selbst ein Albert Einstein glaubte an Gott und hatte Gott in seinem Weltbild drin. Es ist der Glaube an das Übernatürliche, was uns einen Rahmen gibt, das Natürliche zu verstehen. Und das ist das, was wir so sehen hier auch hier im Hebräerbrief, wo es, wenn es heißt, durch den Glauben verstehen wir. Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sind so privilegiert. Die Kraft der Erlösung ist so groß, dass sie selbst unsere hintersten Gehirnzellen anrühren kann und berühren kann mit seiner erlösenden Kraft. Ich glaube, dass wir als Christen uns nicht zurückhalten sollten. Wir sind kreative Leute. Wir können durchaus denken. Wir sollten nicht nur einfach uns verflüchtigen in eine mystische Welt. Das ist nicht das, wozu wir berufen sind. Wir sind nicht zum Mystizismus berufen, sondern zum Pragmatismus, zu dem Glauben, der pragmatisch ist, der Gott gewirkt ist. Und da möchte ich hier noch einen Vers weitergeben. Hebräer 11, Vers 4, der nächste Vers. Dort lesen wir von Abel. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem er Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redete er noch, obgleich er gestorben ist. Hier lesen wir von Abel. Und hier ist der vierte Punkt. Glaube macht gerecht. Und Abel ist ja der erste Glaubensheld. Er war auch der erste Prophet der Menschheit. Weil, woran weiß ich das, wenn du das in diesem Vers hier liest? Da heißt es, durch diesen Glauben spricht er noch, obwohl er gestorben ist. Es heißt, unser Leben ist Prophetie ohne Worte. Abel war der erste Prophet, der prophetisch lebte. Und man sagt ja auch, unser Leben spricht Bände. Und das ist das, was Abel sprach. Und Abels Leben sprach eben, Gott schenkt Gerechtigkeit. Und zwar, und das war das, warum es heißt, dass sein Opfer besser war als das Opfer seines Bruders Kain. Es war deswegen besser, weil er glaubte, dass es zur Erlösung Blut benötigt. Und wir dürfen nie vergessen, dass der christliche Glaube eine Blutsreligion ist, die mit Blut zu tun hat, nämlich mit dem Blut von Jesus. Und dass das unsere Grundlage ist. Und Abel glaubte vorausblickend an das Lamm Gottes und wusste um die Rechtfertigung durch den Glauben an das Blut. Und das ist so ein starkes Thema. Und ich bin so dankbar dafür. Der Römerbrief spricht so ausführlich darüber, dass wir Menschen, wir erlangen alle nicht den Maßstab Gottes, den Standard Gottes, aber werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, heißt es in Römer 3, Vers 23 und 25. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, aber nicht die Gnade tut es. Und dann sagt Paulus noch, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott dahingestellt zu einem Sühner durch den Glauben an sein Blut. Und wie gesagt, Gott sucht keine fehlerlosen Menschen. Gott sucht nicht deine Vollkommenheit, deine Perfektheit. Es ist sinnlos, zu versuchen oder zu denken, ich werde sehen, dass ich erstmal vollkommen werde und dann kann Gott mich gebrauchen. Dann kann irgendetwas durch mein Leben geschehen. Das ist Blödsinn, das ist Unsinn. Das ist Anti-Evangelium. Das Evangelium sagt, wir haben alle den Standard Gottes verpasst. Wir haben es alle vergeigt. Keiner kann von sich behaupten, er hat es irgendwie erreicht. Aber da gibt es einen Erlöser. Und Jesus ist die Erlösung. Und Jesus ist die Lösung aus dem Schlamassel, aus diesem Ganzen heraus. Denn nur weil er sein Blut gegeben hat, weil er am Kreuz sein Leben gab, können wir heute, indem wir uns im Vertrauen auf das, was Jesus getan hat, stellen, können wir uns von Gott gebrauchen lassen. Das ist die Grundlage, nichts anderes. Was für eine gute Voraussetzung. Your blood speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Speaks righteousness for me and stands in my defense. Jesus, it's your blood. Your blood. Your blood speaks a better word. All the empty claims I've heard upon this earth speaks righteousness for me and stands in my defense. Jesus, it's your blood. What can